Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit unserer Betrachtung des ersten Chronikbuches. Die Schlüsselperson darin ist David, einer der Könige Israels, die nach Gottes Willen bewusst gefragt haben. Doch David kommt in eine Situation, in der er die Orientierung verliert. Man könnte es auch so ausdrücken, dieser König lässt sich einen Moment lang von falschen Motiven leiten und muss dafür büßen. Ja, das gesamte Volk wird dabei in Mitleidenschaft gezogen. Das wird konkret im ersten Buch der Chronik in den Kapiteln 21 und 22. Ich stelle mir vor, dass David mittlerweile ein alter Mann ist und sich an den kleinen Schäferjungen erinnert, die er einst war, und wie er sich mit seiner Steinschleuder und 5 glatten Steinen hervorwagte. Wie sehr hatte er Gott vertraut, und welch ein Zeugnis war er damals dadurch gewesen. David war ein Mensch wie wir auch. Wir vertrauen hoffentlich auf Gott, wenn es um unsere Erlösung geht, aber wir vertrauen nicht immer darauf, dass er uns bei Problemen des alltäglichen Lebens hilft. Das war wohl damals bei David ähnlich, vermute ich. Da sieht sich David nach seinen Feinden um. Es sind viele. Es sind Völker mit Riesenwuchs darunter. David überlegt sich demnach, ob er eine Armee hat, die groß genug ist. Er hat offenbar kurzfristig vergessen, dass sein Gott groß genug ist, groß genug für alle die Riesen und Völker, die ihn bedrohen. Deswegen lässt David eine Volkszählung durchführen. Wie oft haben wohl Sie und ich schon eine Volkszählung durchgeführt? Nein? Wir haben das dann getan, wenn wir Gott nicht wirklich vertraut und unseren Glauben in etwas anderes als auf ihn gesetzt haben. David aber kennt eigentlich seinen Gott. Das merkt man daran, wenn David zu Gott sagt, »Lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Ich möchte in Gottes Hände fallen.« Warum sagt er so etwas? David hat bereits gelernt, dass Gott barmherzig ist. Leider haben viele von uns heute dies noch nicht mitbekommen. Gott, so heißt es in Psalm 103, handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Durch die in Jesus Christus bewirkte Erlösung ist Gott barmherzig. Heute bietet er einer verlorenen Welt Rettung an. Aus welchem Grund? Weil Christus der Treffpunkt Gottes mit der Menschheit geworden ist, der Gnadenstuhl. Gnadenstuhl hieß der Teil der Bundeslade, bei dem man sich vorstellte, dass es Gottes Thronsitz war. Vielleicht kennen Sie, was Johannes im Neuen Testament einmal so ausdrückte, und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2, Vers 2. Was ist Versöhnung? Sie ist dieser Gnadenstuhl, und das meint, Christus hat einen Überfluss an Gnade und Barmherzigkeit. Um gerettet zu werden, müssen Sie nur vertrauensvoll mit Gott vor Gericht gehen, sich als schuldig bekennen und um Gnade bitten. Und er hat genug Barmherzigkeit. So wird Christus Sie erlösen. Es gibt eine Begnadigung für Sie und um diese müssen Sie bitten. Mehr nicht. Außerdem ist Gnade zu finden in dem, was göttliche Vorsehung genannt wird. Vorsehung bedeutet, dass Gott bereits mit Ihnen ein Leben lang auf dem Weg ist. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann muss ich eins feststellen, wie gut ist er zu mir gewesen. Er ist heute tatsächlich so barmherzig, nicht nur zu mir, sondern zu dieser ganzen noch nicht erlösten Welt. Ich frage mich, warum kam er vergangene Nacht nicht zu mir, um mich zu richten? Weil er barmherzig ist. Eines Tages wird er kommen, aber er ist geduldig, langmütig, gnädig. Und er lässt uns immer noch Zeit, umzukehren, zu bereuen. Er hat Mitleid mit uns wie ein Vater mit seinen Kindern. Seine Gnade wird auch in Zukunft walten. Sie wird niemals enden. Sie ist nicht nur eine kurzzeitige Laune Gottes. Sie ist nicht irgendeine besondere Charaktereigenschaft Gottes. Er hat nicht gerade das Buch, wie man Freunde und einflussreiche Menschen gewinnt, gelesen und entdeckt, wie man barmherzig sein kann. Hören Sie, was David sagen konnte. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Denn seine Güte währet ewiglich. Psalm 136, Vers 1. Deswegen also verlässt sich David auf Gottes Gnade. David hatte ja die Wahl gehabt, welcher Art Strafe er entgegenging. In Vers 12 sahen wir die drei Möglichkeiten, die Gad dem König von Gott ausrichten ließ. Entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate Flucht vor deinen Widersachern und vor dem Schwert deiner Feinde. In beiden Fällen wären das Strafen ohne Gott als Gegenüber. Wenn David sich gewünscht hat, nicht in die Hände der Menschen, sondern in Gottes Hände zu fallen, dann wählte er damit das Dritte. 3 Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande, dass der Engel des Herrn Verderben anrichte im ganzen Gebiet Israels. Die Verse 14 bis 17 bringen uns jetzt dahingehend auf den aktuellen Stand. Sie lauten: Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, so dass 70.000 Menschen aus Israel starben. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, es zu verderben. Aber während des Verderbens sah der Herr da rein, und es reute ihn das Übel. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete: Es ist genug, lass deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Araunas, des Jebusiters. Und David hob seine Augen auf und sah den Engel des Herrn stehen zwischen Himmel und Erde und ein bloßes Schwert in seiner Hand ausgestreckt über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten mit Säcken angetan auf ihr Antlitz. Und David sprach zu Gott: Bin ich's nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin's doch, der gesündigt und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk, es zu plagen. Beachten Sie dieses wunderbare Gebet Davids. Ich bin's doch, der gesündigt und das Übel getan hat. Er nimmt die ganze Verantwortung für seine Sünde auf sich. Ich würde sagen, David hat sich sehr verändert. Zu der Zeit, als er die Sünde mit Bathseba beging, wollte er nichts Vergleichbares darüber sagen. Er versuchte sogar, die Schuld für den Tod ihres Mannes von Uriah dem Hethiter auf jemand anderes zu schieben. David versuchte so, den Vorfall zu vertuschen. Jetzt ist das anders. Er hat seine Lehre aus allem gezogen. Seine Seele steht quasi unbekleidet vor Gott. Er sagt dem Herrn: Ich bin verantwortlich, ich habe es getan. Lass das Urteil auf mich fallen. In dieser direkten Weise erfüllt sich sein Wunsch aber nicht. Stattdessen wird durch den hier genannten Standort des Engels darauf angespielt, dass etwas anderes zum Thema werden soll im Leben des Königs. Und der Engel des Herrn sprach zu Gad, er solle David sagen, dass David hinaufgehe und dem Herrn einen Altar aufrichte auf der Tenne Araunas des Jebusiters. 1. Chronik 21, Vers 18. Als ich einmal in Jerusalem war, ging ich an der Stelle dieser Tenne auf und ab. Sie befindet sich auf dem Berg Moria, dem Ort, wo heute die Omar-Moschee steht. Das ist der Ort, wo früher der alte Tempel stand. Hier lernen wir also, dass nicht David den Standort für den Tempel ausgewählt hat, sondern Gott und David mit Gott übereingestimmt hat. Weiter mit den Versen 19 bis 21. Da ging David hinauf nach dem Wort Gads, das dieser geredet hatte in des Herrn Namen. Arauna aber wandte sich um und sah den Engel und versteckte sich und seine 4 Söhne mit ihm. Arauna aber drosch Weizen. Als nun David zu Arauna kam, sah Arauna auf und ward David gewahr. Und er ging von der Tenne weg und fiel vor David zur Erde nieder auf sein Antlitz. Arauna hat auf seiner Tenne Getreide gedroschen. Es ist interessant, dass auch ich bei meinem Besuch in Israel gerade zum Beginn der Erntezeit an diesem Ort war. Jeden Nachmittag kam Wind auf. Und als ich in unserem Hotelzimmer saß, konnte ich dieses Gebiet des Tempelbereichs, die Stelle, an dem Arauna die Tenne hatte, überblicken. Der Wind blies richtig heftig, sodass wir die Türen zu unserem Zimmer schließen mussten. Zur Zeit Davids wartete man auf diesen Wind, um das Getreide in die Luft zu werfen. Der Wind trug die Spreu davon und das gute Getreidekorn fiel auf den Boden der Tenne. Wie bereits erwähnt, befindet sich eben dort auf dem Berg Moria die Stelle, an der Gott Abraham befohlen hat, seinen Sohn Isaak zu opfern. Am anderen Ende des Bergkamms liegt Golgatha, die Schädelstätte, der Ort, an dem Gott seinen Sohn Jesus opferte. Als ich dort war, habe ich ein Foto gemacht von einem Stück Fels. Das hat man aus dem Bergkamm entfernt, um die Straße zum Damaskustor zu bauen. Die Stadtmauer Jerusalems führt heute über den Kamm, und die ist sehr hoch. Nachdem ich dort fotografiert hatte, drehte ich mich um, ging 10 Schritte zurück und machte wieder ein Foto. Von Golgatha, das sich auf dem gleichen Bergkamm in gleicher Höhe befindet. Es handelte sich um einen durchgehenden Bergkamm, bis diese Straße hindurchgebaut wurde. Sehen Sie, Gott wählte den Ort von Araunas Tenne auf dem Berg Moria, weil dies der Ort war, an dem Gott Abraham gesagt hatte, er solle seinen Sohn darbringen. Er tat dies mit einem Blick nach vorne, zu der Zeit der Tempelopfer hin, und schließlich zum Opfer des Lammes Gottes hin, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Weiter mit Vers 22 und 23. Und David sprach zu Arauna, »Gib mir den Platz der Tenne, dass ich dem Herrn einen Altar darauf baue. Für den vollen Preis sollst du ihn mir geben, damit die Plage unter dem Volk aufhöre.« Arauna aber sprach zu David, »Nimm ihn dir und mache mein Herr und König, wie dir es gefällt. Siehe, ich gebe die Rinder zum Brandopfer und die Dreschschlitten als Brennholz und Weizen zum Speisopfer. Das alles gebe ich.« Dieser Mann Arauna erwies sich als sehr großzügig. Er hat seinen Besitz angeboten, sowie das Getreide, das er sammelte, damit David es als Speiseopfer darbringen konnte. Außerdem hat er Brennholz zur Verfügung gestellt und Rinder für ein Brandopfer. Dieser Mann bietet David all dies an. Hören wir, was David in Vers 24 sagt. Aber der König David sprach zu Arauna, »Nicht doch, sondern für den vollen Preis will ich's kaufen.« Denn ich will nicht, was dein ist, für den Herrn nehmen und will's nicht umsonst zum Brandopfer haben. David weigert sich, Gott etwas zu geben, das ihn nichts gekostet hat. In Vers 25 heißt es dann, so gab David dem Arauna für den Platz Gold im Gewicht von 600 Lot. David bezahlte somit den vollen Preis für die Tenne. Was er damit anfing, steht in Vers 26. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und als er den Herrn anrief, erhörte er ihn durch das Feuer, das vom Himmel fiel, auf den Altar mit dem Opfer. Nun bringt also David ein Opfer dar für den Herrn. Das Feuer, das vom Himmel fiel, deutet darauf hin, dass Gott das Opfer Davids angenommen hat. Wie es weitergeht, steht in Vers 27. Und der Herr gebot dem Engel, dass er sein Schwert in seine Scheide stecke. Das Schwert des Gerichts, das der Engel immer noch gezogen hatte, wurde eingesteckt. Auf Golgatha stach ein solches Schwert in die Seite des Herrn Jesus Christus. Jemand hat einmal versucht auszudrücken, wie er den Zugang zur Liebe Gottes in Jesus Christus erhalten hat und gesagt, »Ich bin durch eine Speerwunde in das Herz Gottes gedrungen.« Wir machen weiter mit den Versen 28 bis 30. Damals, als David sah, dass ihn der Herr erhört hatte auf der Tenne Araunas des Jebusiters und er dort Opfer darbrachte, aber die Wohnung des Herrn, die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu der Zeit auf der Höhe bei Gibeon. David aber konnte nicht hingehen und vor ihn treten, um Gott zu befragen. So erschrocken war er vor dem Schwert des Engels des Herrn. Ich möchte Sie hier auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam machen. David baute seinen Altar dort auf, wo der Tempel später errichtet werden sollte. Er brachte ein Opfer dar. Dies ist also der Ort, an dem Gott jahrhundertelang seinem Volk begegnet ist. Dieser Ort ist nun dazu ausersehen worden, der Opferplatz zu werden. Hier wird Gott von diesem Ereignis an seinem Volk begegnen. Und sehen Sie, David verstand, was viele Gemeindemitglieder heute nicht verstehen. David stellte seinen Altar auf und brachte ein Brandopfer dar. Dieses Brandopfer ist für mich ein Symbol für den Menschen Jesus Christus. Anschließend brachte David ein Shelem, ein Dankopfer dar. Dies ist ein Zeichen für Christus, der unser Shalom, unser Friede ist. Durch sein Blut hat Christus Frieden gemacht. Jesus Christus ist unser Friede. Er hat sein eigenes Blut vergossen auf das obere Teil der Bundeslade, den Gnadenstuhl. Er ist unser hoher Priester. Er ist in den Himmel aufgefahren und sitzt Gott dem Vater zur rechten Seite. Ohne diesen Herrn Jesus Christus gibt es keinen Zugang zu Gott. David hat die besondere Situation erkannt und brachte ein Brandopfer und ein Dankopfer für Gott dar. Denken Sie daran, dass hier eben noch eine Plage wütete. David hatte den Engel gesehen, der sein Schwert offen über Jerusalem ausgestreckt hielt. David bringt in der Situation Gott diese Opfer und ruft den Namen Gottes an. Worum bittet er? Wonach fragt er? Nach Gnade. Gott ist ein Gott der Gnade, voller liebender Freundlichkeit. Wussten Sie aber, dass Gott uns nicht nur durch seine Gnade rettet? Gott kann nicht nur ein großes Herz haben. Er ist kein sentimentaler alter Mann mit Bart. Sehen Sie, es geht da um eine Strafe, die bezahlt werden muss. Es ist nötig an dieser Stelle, dass man sich mit der Sünde befassen muss. Gott ist eben auch gerecht und kann uns nicht einfach nur durch seine Gnade oder durch seine Liebe retten. Gott kann Sie und mich nicht durch bloße Liebe erlösen, das steht fest. Er liebt Sie und er wird Ihnen seine Gnade erweisen, aber so betrachtet kann er Sie nicht retten. Es wird im Neuen Testament so ausgedrückt: Wir sind durch Gnade gerettet im Glauben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jemand die Strafe für unsere Sünden bezahlt hat, bezahlen musste. Gott konnte schlecht die Hintertüre zum Himmel aufmachen und uns im Dunkeln reinschmuggeln. Er kann den Himmel nicht einfach so aufmachen für uns. Denn man muss sich hier mit der Sünde auseinandersetzen. Gott kann seine Augen nicht einfach vor der Sünde verschließen. Vor Gott sind wir schuldige Sünder und die Strafe muss bezahlt werden. Jesus Christus ist gekommen, um unsere Strafe zu bezahlen. Er ist das Sühnopfer für Gott. Er ist jener Gnadenstuhl für Sie und für mich. Das ist wichtig zu wissen. Das war das 21. Kapitel. Ab Kapitel 22 dreht es sich thematisch dann um Davids Vorbereitung und Organisation des Tempelbaus. Von hier an bis zum Ende des ersten Buchs der Chronik geht es um diese Organisation, die Zusammenstellung der Materialien und um Davids Begeisterung für den Bau des Tempels, einem Unternehmen, von dem Gott nicht wollte, dass David es ausführt. Nicht vergessen dürfen wir, dass die Chronikbücher die Ereignisse vom Standpunkt Gottes aus darstellen. Für ihn ist der Tempel das wichtigste Projekt, das David im Sinn hatte. Bereits erfahren haben wir, dass David einige Bauprojekte hatte. Er hat viele Häuser in Jerusalem gebaut. Wichtig war jedoch der Bau des Tempels. Warum? Weil Folgendes gilt: Bis einzelne Menschen oder eine Gruppe von Menschen die richtige Beziehung zum allmächtigen Gott haben, ist all das andere ein Randthema und unwichtig. Wenn die richtige Beziehung zu ihm aufgebaut ist, erst dann ist die Stadtentwicklung dran. Dann ist auch ein Programm zur Bekämpfung der Armut an der Reihe. Es sah aus, als hätte David ein Programm wie dieses, denn nachdem er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hatte, teilte er an die Menschen Lebensmittel aus. Warum? Nun, weil der geistliche Aspekt in Ordnung gebracht worden war. Heute erreichen uns so viele Meldungen über Stadtentwicklung oder über Programme zur Bekämpfung der Armut. Die Medien heben diese Themen hervor, sodass die Menschen meinen, hat man diese materiellen Probleme in den Griff bekommen, seien auch die Probleme der ganzen Welt gelöst. Leider ist die Menschheit noch sehr weit davon entfernt, die Probleme der Welt in den Griff zu kriegen. Sie hat nämlich das wichtigste Problem noch nicht gelöst, die Beziehung zu Gott. Ein Ergebnis unter vielen ist die Korruption in der Stadtentwicklung. Und es gibt leider auch Korruption in Organisationen, die die Armut bekämpfen. Der hier sich ankündigende Tempel steht für das Geistliche, ein gutes Verhältnis mit Gott. Aus Gottes Sicht war dies das Wichtigste in Davids Königreich und nicht Kriege, Intrigen und Politik, die heute für unsere Medien als so wichtig angesehen werden. Es ist einmal interessant, dieses Prinzip Gottes auf ein Beispiel der jüngeren Geschichte anzuwenden. Großbritannien war einst das Land, das über viele Jahre hinweg den größten Teil der Welt beherrschte. Es gab die Redewendung, dass die Sonne niemals im britischen Empire untergeht. Die Briten hatten mehr Land erobert, als irgendeine andere Macht jemals erobert hatte. Sie waren als Herrschende nicht perfekt und man kann genügend Dinge finden, um sie zu kritisieren. Dennoch ist es wahr, dass Großbritannien einen enormen Einfluss hatte auf dem Gebiet, das Gute in der ganzen Welt zu verbreiten. Dabei muss man wissen, die wichtigsten Faktoren in der Geschichte des Empire waren nicht im Haus des britischen Premiers in Number 10 Downing Street zu finden. Sie trugen sich auch nicht unter dem Turm von Big Ben im Parlament zu. Das wahrscheinlich allerwichtigste Ereignis fand statt, als ein junger Kerl mit dem Namen John Wesley in Aldersgate in den ersten Stock seines Hauses ging, um zu beten. Als ich einmal dort gewesen bin, musste ich einen Moment innehalten und Gott für diesen Mann und seine Arbeit danken. Noch heute ernten wir die Früchte seiner Arbeit. Am Ende der Straße von Aldersgate befindet sich der Ort, an dem einst Wesley zu predigen begonnen hat. Dort gibt es einen Friedhof. Und als Folge dessen, dass ihn die Staatskirche hinausgeworfen hatte, stellte er sich dann auf die Grabsteine und begann zu predigen. Das Resultat war eine geistliche Bewegung von solch einem Ausmaß, dass sogar der liberale Premierminister David Lloyd George sagte, John Wesley hätte mehr für das britische Empire getan als irgendein Engländer, der jemals gelebt hat. Wahrscheinlich hätten die Zeitungen und Zeitschriften Wesley für unwichtig gehalten. Aber er war für Gott ein Instrument, um Großbritannien vor einer Revolution zu bewahren. Gott ermöglichte es, eine Bewegung anzufachen, die daraufhin Zivilisation in die ganze Welt brachte. Wir mögen die gesamte damalige Kolonialpolitik geringschätzen, und durch Großbritannien wurde diese mit allen Entgleisungen, die damit verbunden waren, letztlich ins Stocken gebracht. Aber das Wichtige ist, es war eine Bewegung, in deren Verlauf auch die Missionare in die Welt gesandt wurden und einen zivilisierten, christlichen Einfluss in die ganze Welt gebracht haben. Sogar der Mensch, der in der Sache stärkste Vorurteile hat, muss zugeben, dass diese Zeit besser war als die nur noch gottlos zu nennende Zeit, in der wir leben, die ins Nirgendwo zu führen scheint. Zurück zu David. Aus Gottes Sicht waren seine Vorbereitungen für den Tempelbau wichtiger als alles andere, was David getan hat. Wir bekommen einen Hinweis darüber im 22. Kapitel des ersten Buchs der Chronik. Ich lese ab Vers 1. Da sprach David: Hier soll das Haus Gottes des Herrn sein, und dies der Altar für die Brandopfer Israels. Und David ließ die Fremdlinge versammeln, die im Land Israel waren, und bestellte Steinmetzen, Steine zu hauen, um das Haus Gottes zu bauen. 1. Chronik 22, Vers 1 bis 2. David ist demnach fest entschlossen, den Tempel dort auf der Tenne des Arauna zu bauen. Weiter heißt es in Vers 3 und 4, und David schaffte viel Eisen herbei, zu Nägeln, für die Türen der Tore und zu Klammern, und so viel Kupfer, dass es nicht zu wiegen war. Auch Zedernholz ohne Zahl. Denn die von Sidon und Tyros brachten viel Zedernholz zu David. Wie wir bereits erfahren haben, hat Hiram, der König von Tyros und Sidon, die Steine und das Holz für den Bau des Tempels geliefert. Was David im Innersten bei diesen Plänen angetrieben hat, wird in Vers 5 beschrieben. Denn David dachte: Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart, das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll groß sein, dass sein Name und Ruhm erhoben werde in allen Landen. Darum will ich ihm Vorrat schaffen. So schaffte David viel Vorrat vor seinem Tod. Beachten Sie das Wort groß. Wie wir hier dem Standpunkt Gottes entnehmen können, hat David also viele Vorbereitungen für den Tempel getroffen. Ihm war bewusst, dass Salomo jung und unerfahren war. Der Tempel Gottes sollte sehr groß werden. Das gibt mir Anlass zu sagen, dass er eigentlich Davids Tempel genannt werden sollte anstelle von Tempel Salomos. Salomo kommt jetzt aktiv mit ins Spiel. Vers 6. Und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen, und sprach zu ihm: Mein Sohn, ich hatte im Sinn, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn kam zu mir: Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast. 1. Chronik 22, Vers 6 bis 8. Auch wenn die Kriege, die David geführt hatte, ihm aufgezwungen worden waren, nicht er war der Angreifer, so nannte ihn Gott einen Mann, der Blut vergossen hat. Gott ist nicht für den Krieg. Er heißt ja nicht Mars. Er ist ein Kriegsgegner. Er möchte Frieden. Und sein Sohn ist der Friedefürst, der den Frieden auf diese Erde bringen wird. Gott hat David nicht erlaubt, den Tempel zu bauen, da dieser ein Mann des Krieges war. Weiter mit Vers 9. Siehe, der Sohn, der dir geboren werden soll, der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich will ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsumher. Er soll Salomo heißen. Denn ich will Israel Frieden und Ruhe geben, solange er lebt. Gott sagte, dass Salomo ein Mann des Friedens und der Ruhe sein werde, denn dieser werde in seiner Zeit den Israeliten Frieden schenken. Wie wir aber schon bald sehen werden, war auch dieser Friede nicht von Dauer. Es gab aber einen, der vor den Israeliten stand, als die religiösen Herrscher ihn ablehnten, und ihnen sagte, »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.« Er sagte nicht, »Ich will euch Ruhe geben«, sondern er sagte, »Ich will euch erquicken.« Er wird das tun, was Salomo nicht tun konnte. Er ist Davids noch großartigerer Sohn. Er kann Ruhe und Friede, Trost und Stille in die Seele eines Menschen hineinpflanzen. Gott ist für uns der Barmherzige, weil er seinen Sohn für uns hat sterben lassen. Ich frage Sie, wollen Sie sein Angebot nicht annehmen? Er hat Himmel und Hölle bewegt, um in die Nähe der Tür Ihres Herzens zu kommen. Er wird nicht weiter vordringen, aber er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20. David handelt im 21. und 22. Kapitel im ersten Buch der Chronik zunächst wieder als eine tragische Figur. Dann gibt er sich aber Gott in die Hand. In seinem Umgang mit dem Tempelbau zeigt sich jedoch, dass er bereit wurde, seine Lieblingsidee im Einklang mit Gottes Willen zu verwirklichen. Wo Gottes Ziele zu unseren Zielen werden, erleben auch wir den Segen Gottes. An diese Tatsache wird bei den noch folgenden Kapiteln zu denken sein. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel werden wir die weiteren Vorbereitungen Davids zum Bau des Tempels kennenlernen. Im Rest von Kapitel 22 und in Kapitel 23 aus dem ersten Buch der Chronik. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.